NDR Info. Themen des Tages.
Fast ein Vierteljahrhundert regierte Bashar al-Assad Syrien mit harter Hand, unterstützt von Russland und dem Iran. Jetzt ist das Regime in Damaskus innerhalb weniger Tage implodiert. Die Armee hat wichtige Städte des Landes ohne großen Widerstand aufgegeben. Assad selbst ist geflohen. Der Sturz des syrischen Diktators ist natürlich das bestimmende Thema in dieser Sendung, an deren Ende wir aber auch noch mal nach Paris blicken wollen, wo nach rekordverdächtigen 5 Jahren die niedergebrannte Kathedrale Notre-Dame wiedereröffnet wurde. Und wir berichten über die Verleihung des Marion-Dönhoff-Preises an den israelischen Schriftsteller David Grossmann. Die Themen des Tages. Mein Name ist Peter Mücke. Einen schönen guten Abend. Und damit nach Syrien. Die Lage dort beobachtet unsere Korrespondentin Anna Osius und mit der bin ich jetzt live verbunden. Frau Osius, die Ereignisse haben sich ja überschlagen in den vergangenen Tagen und Stunden. Was ist denn der Stand der Dinge?
Ja, aktuell sieht es danach aus, dass die Aufständischen die syrische Hauptstadt Damaskus tatsächlich eingenommen haben. Sie haben dort Kontrolle über den syrischen Staatsfernsehsender übernommen. Der sendet jetzt revolutionäre Botschaften und es kommt zu Unruhen in der Stadt. Wir hören, dass das Gebäude der Staatssicherheit brennt, dass auch die Empfangshalle des Präsidentenpalasts gebrannt haben soll und offenbar wurde auch die Zentralbank geplündert. Wir hören von Schüssen. Das heißt, da ist gerade sehr, sehr viel in Bewegung. Um die ganze Lage etwas zu beruhigen, haben die Milizen eine Ausgangssperre verhängt bis morgen früh. Aber man muss natürlich sagen, weil die Bilder, die heute um die Welt gingen, die waren historisch. Den ganzen Tag haben Menschen gefeiert, dass das Regime von Bashar al-Assad tatsächlich ein Ende hat nach all diesen schrecklichen Jahren.
Sie sagen, die Menschen haben gefeiert. Wie sind denn die Reaktionen im Land ausgefallen, außer diesen Feiern vielleicht?
Es ist einerseits sehr, sehr viel Euphorie, das muss man ganz klar sagen. Heute, dieser Tag ist historisch, wenn man sich vorstellt, 50 Jahre lang hat die Assad-Familie geherrscht in Syrien und viele haben unter ihr gelitten. Wenn wir uns die Foltergefängnisse anschauen, die heute teilweise befreit wurden, wo Menschen rausgekommen sind, die seit Jahrzehnten kein Tageslicht gesehen haben. Wenn wir uns anschauen, mit Giftgasangriffen ist er gegen sein eigenes Volk vorgegangen, Bashar al-Assad. All das ist jetzt vorbei, also einerseits viel Euphorie, aber natürlich auch Sorge, was kommt. Denn wenn wir uns anschauen, wie es in anderen Ländern dieser Region war, nachdem langjährige Diktatoren gestürzt wurden, Stichwort Irak oder auch Libyen oder auch Sudan, Ägypten, dann macht das nicht gerade Hoffnung für die Zukunft von Syrien.
Assad ist offenbar rechtzeitig geflohen, bevor Damaskus eingenommen worden ist. Weiß man inzwischen wohin?
Nein, das wissen wir nicht. Assad hat sich in der Nacht in einem Flugzeug aus dem Staub gemacht und keiner weiß, wo er ist. Russland hat heute erklärt, ja, Assad würde sich außer Landes befinden. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich Assad in Russland befindet. Russland ist ja ein enger Verbündeter von Bashar al-Assad. Auch Assads Familie soll vor einigen Tagen bereits nach Moskau geflohen sein. Wer im Land geblieben ist, das ist der syrische Ministerpräsident, der hat jetzt angekündigt, mitzuhelfen, Syrien neu aufzubauen und die Institutionen zu einem friedlichen Übergang der neuen Machthaber beizutragen.
Der Diktator ist gestürzt, es gibt Ankündigungen, Sie haben es gesagt, für einen friedlichen Übergang. Aber wie geht es denn jetzt konkret weiter?
Das ist die große Frage, was die nächsten Stunden, die nächsten Tage bringen werden. Denn wenn wir uns dieses Bündnis anschauen, was dort Damaskus eingenommen hat, was jetzt die Herrschaft in Syrien hat, dann sind darunter eben auch sehr strenge Islamisten mit einem dschihadistischen Hintergrund. Wenn wir uns den Milizenführer al-Julani anschauen, der war mal Anführer vom syrischen Ableger von Al-Qaida, hat sich davon losgesagt, übt sich momentan in staatsmännischen Sprüchen. Wolle in Syrien für alle Syrerinnen und Syrer. Aber was da wirklich hintersteckt oder ob er eher ein Wolf im Schafspelz ist und vor allem, ob die verschiedenen Gruppierungen, die ja momentan vor allem eins geeint hat, nämlich das Bedürfnis, Assad zu stürzen, ob die sich jetzt, wo Assad weg ist, daran zurückerinnern, was ihre eigenen Interessen sind und dass diese Konflikte jetzt neu aufbrechen, das ist die große Gefahr, vor der Syrien jetzt steht.
Informationen live von unserer Korrespondentin Anna Osius. Die Ereignisse in Syrien wollen wir jetzt einordnen mit der Nahostexpertin Christine Hellberg. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und meine erste Frage an Sie, ob sie mit dieser Entwicklung gerechnet hat.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es nur 10 Tage dauert, bis dieses Regime in sich zusammenstürzt. Die Assad sind seit 54 Jahren an der Macht in Syrien. Sie hatten ein sehr stabiles, in sich geschlossenes System aufgebaut und dass es so schnell gehen würde, damit hatte, glaube ich, keiner gerechnet.
Genau, Sie hatten das Tempo angesprochen, dieser Implosion eigentlich dieses Regimes. Wie ist das zu erklären?
Das hat damit zu tun, dass dieses Regime schon seit vielen Jahren ganz wenig Legitimität im Inneren hat. Es wurde angeführt vom Präsidentenpaar persönlich, also Bashar al-Assad und seine Frau, die ein Netzwerk gebaut haben, ein mafiöses Netzwerk aus Geschäftsleuten, aus Geheimdiensten, aus Sicherheitskräften, aus dem Militär und die auf Kosten der Menschen dort regiert haben. Sie haben zuletzt gelebt vom Kaptagonhandel, also dem Handel mit einer illegalen Droge. Sie haben humanitäre Hilfe veruntreut. Deswegen ging es den Menschen auch immer schlechter. Also trotz der Waffenruhe seit dem Jahr 2020 ging es den Menschen jetzt so schlecht wie noch nie. Noch nie brauchten so viele Menschen in Syrien humanitäre Hilfe. Und das hat eben damit zu tun mit dieser Art der Herrschaft. Und die Menschen haben das zunehmend eben auch diesem Regime angelastet. Und deswegen war am Ende keiner mehr bereit, für den Machterhalt Assads zu kämpfen. Auch die eigenen Soldaten nicht, die einfach ihre Uniformen ausgezogen haben und nach Hause gegangen sind.
Was bedeutet denn, dass dieses Netzwerk, das Sie gerade umrissen haben, zusammengebrochen ist und ja auch die engsten Verbündeten Russland, Iran offenbar Assad zum Schluss im Stich gelassen haben?
Also weder Russland noch die Islamische Republik Iran sind Assad am Ende zu Hilfe geeilt. Wie soll man auch ein Regime retten, dessen eigene Anhänger nicht bereit sind, dafür zu kämpfen? Deswegen haben, glaube ich, sowohl Machthaber Putin als eben auch das Regime in Teheran am Ende gesagt, wir können ihn nicht retten. Das ist ein herber Verlust für beide. Für Putin war Syrien der wichtigste Verbündete im Nahen Osten. Aus Sicht des Iran ist diese Achse des Widerstandes, die sogenannte, jetzt schwer beschädigt. Der iranische Einfluss in der Region ist insgesamt sehr geschwächt. Also beide haben einen wichtigen Verbündeten verloren. Die Frage ist, wie es jetzt für die beiden weitergeht, für diese beiden Regionalmächte.
Schauen wir mal in die Zukunft des Landes Syrien. Wer sind eigentlich diese Rebellen? Wo kommen sie her und von wem werden sie unterstützt?
Angeführt wurde die Offensive aus dem Nordwesten jetzt von militanten Islamisten der HTS, also Hayat Tahrir al-Sham, ein Islamistenbündnis, das seit Jahren in der Provinz Idlib herrscht, auch dort eine Regierung hat. Angeführt von Abu Mohammed al-Jolani, einem ehemaligen Al-Qaida-Kommandeur, der sich abgewendet hat und losgesagt hat von Al-Qaida im Jahr 2016. Aber international ist HTS immer noch als Terrororganisation gelistet. Auf ihn ist ein Kopfgeld ausgesetzt durch die USA in Höhe von 10 Millionen Dollar. Dieser al-Jolani gibt sich nun sehr gemäßigt, schon seit 10 Tagen. Und was wir sehen, zum Beispiel bei der Machtübernahme in Aleppo, ist tatsächlich hoffnungsvoll. Denn sowohl die Christen können dort in Ruhe weiterleben, machen ihre Weihnachtsvorbereitungen. Es hat keine Massaker gegeben, es hat keine Plünderungen gegeben. Also die Botschaften, die al-Jolani jetzt verbreitet, seit 10 Tagen in Richtung Alawiten, in Richtung Kurden, in Richtung Christen und auch in Richtung Russland und der Nachbarländer, sind sehr versöhnlich. Man möchte mit allen zusammenarbeiten. Und die Frage ist, ob das jetzt wirklich gelingen kann, eine neue Ordnung aufzubauen, die nicht so radikal islamistisch ist, dass man eben damit automatisch andere Bevölkerungsgruppen ausschließt und verdrängt.
Wie verhalten sich denn die anderen Oppositionsgruppen?
Die Offensive hat dann, weil die so erfolgreich war, sehr viel Unterstützung noch ausgelöst in anderen Teilen des Landes. Also in der südlichen Provinz Dada haben sich andere Rebellengruppen erhoben und angeschlossen, die jetzt aus dem Süden auf Damaskus vorgerückt sind. In der Provinz Sweida haben drusische Kämpfer und Milizen das Regime gestürzt. Im Osten des Landes sind es die kurdischen Kräfte, die dort das Regime verdrängen. Also alle machen am Ende mit und alle müssen natürlich irgendwie an der Macht beteiligt werden. Und besonders wichtig ist die Verbindung zwischen HTS, also dieser Islamisten, mit den kurdischen Kräften der syrischen demokratischen Kräfte. Das sind die beiden wichtigsten und mächtigsten auch Militärverbände. Da gibt es Kontakte, man spricht sich ab und die große Hoffnung ist, dass diese Bewegung jetzt geeint bleibt und es zu einem geordneten Übergang kommt, mit dem Erhalt auch staatlicher Institutionen. Das ist ja das, was sich jetzt auch gerade abzeichnet.
Vieles wird sich noch entwickeln und man kann es wahrscheinlich schwer voraussagen und Prognosen vielleicht ein bisschen zu verfrüht. Aber was bedeutet denn diese Entwicklung für den Westen?
Der Westen muss sich überlegen, wie er sich jetzt verhalten möchte. Natürlich ist Skepsis angebracht gegenüber dieser Gruppe HTS. Wie gesagt, das sind eigentlich Islamisten, die unter in ihren Reihen gibt es auch sehr radikale Vertreter. Aber man muss natürlich auch im Sinne einer Stabilisierung des Landes sich jetzt überlegen, wie man sich da verhält, ob man HTS zum Beispiel auf dieser Terrorliste weiter belässt oder ob man sagt, wenn eine Regierung, eine zukünftige syrische Regierung von denen angeführt wird, müssen wir die irgendwie akzeptieren, mit ihnen ins Gespräch gehen, womöglich Einfluss nehmen in dem Sinne, dass alle Gruppen in Syrien daran beteiligt werden, jetzt an der Macht. Was der Westen auf jeden Fall nicht tun sollte, ist das, was er jetzt schon 14 Jahre lang gemacht hat, nämlich die eigenen Interessen vertreten, die Syrer im Stich gelassen und wenig getan, um dieses Land irgendwie die Menschen zusammenzuhalten. Deswegen sollte auf jeden Fall jeder Übergangsprozess in erster Linie von den Syrern selbst angeführt werden, mit Unterstützung, was Wirtschaft angeht, was Wiederaufbau angeht, aus dem Westen, was Deutschland auch insbesondere tun sollte. Wir haben ja 1 Million Syrer hier im Land, eine sehr aktive Zivilgesellschaft. Was Deutschland zum Beispiel tun könnte, ist eine juristische Aufarbeitung der Verbrechen unterstützen, die Dokumentation dieser Verbrechen. Es gibt zahllose NGOs. Das ist ein ganz wichtiges Element für Aussöhnung, für eine Befriedung des Landes nach all den Verbrechen, die dort passiert sind. Also Dokumente müssen jetzt gesichert werden. Da könnte Deutschland eine Rolle spielen, vor allem aufgrund der Verbindungen, die da schon bestehen, in die syrische Zivilgesellschaft hinein.
Informationen und Einschätzungen von der Nahostexpertin Christine Hellberg. Auch in Deutschland haben viele Menschen den Sturz des syrischen Machthabers gefeiert. Große Kundgebungen gab es in großen Städten wie Hamburg und auch in Berlin.
Freude auch auf den Straßen Berlins. Exilsyrer haben sich spontan versammelt, schwenken Fahnen, feiern den Sturz des Assad-Regimes in ihrer Heimat. Erleichterung. Sie ist zu hören, auch bei deutschen Politikern.
Heute ist erstmal ein Freudentag für Syrien, denn der Schlechter von Damaskus, Assad, ist weg.
Sagt etwa Omid Nuripur von den Grünen. Auch Kanzler Olaf Scholz spricht von einer guten Nachricht. Doch zur Hoffnung im politischen Berlin gesellt sich ein besorgter Blick auf die Zukunft Syriens. Der Kanzler sagt, jetzt komme es darauf an, dass schnell Recht und Ordnung wiederhergestellt werden. Vizekanzler Robert Habeck sieht dabei auch eine Aufgabe für Deutschland.
Die politische Arbeit Deutschlands muss darauf gerichtet sein und Europas darauf gerichtet sein, dass die Gruppen, die jetzt dort die Macht übernommen haben, das Land stabil halten, nicht die nächsten ethnischen, religiösen Konflikte hoch eskalieren lassen.
Auf Diplomatie setzt man auch in der Union. Der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Hart, fordert einen Beitrag von Deutschland und Europa für Syrien.
Dass dort nicht islamistische Kräfte die Oberhand behalten, sondern dass dieser Staat ein religiös und ethnisch pluralistischer Staat bleibt.
Der CDU-Politiker Hart ist gleichzeitig überzeugt, die Wende in Syrien könnte sich auch auf die Lage der Geflüchteten in Deutschland auswirken.
Ich glaube, dass ganz viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland sich darauf freuen, dass sie wieder nach Hause gehen können. Wenn wir sie dabei vielleicht noch etwas unterstützen und sie ermutigen, dann werden viele der Syrer in ein neues Syrien, in ein freies Syrien zurückkehren.
Anzeichen dafür, dass viele Menschen jetzt aus Syrien weg wollen, sieht er nicht. Doch selbst wenn es so kommen sollte, die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz sieht Deutschland nicht in der Verantwortung.
Deutschland hat auf jeden Fall sein Soll bereits erfüllt. Wir haben fast 1 Million Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Und deswegen fordere ich auch die Bundesregierung auf, dass sie ganz klar macht, dass wir nicht noch weitere Menschen bei uns aufnehmen können, sondern dass dann dafür andere Lösungen gefunden werden müssten.
Kritik an der Debatte kommt von SPD und Grünen. Omid Nuripur verweist auf die unklare Lage in Syrien.
Und vor diesem Hintergrund ist es echt zynisch, wenige Stunden nachdem Assad gefallen ist, komplett unklar, wie es weitergeht, jetzt über die Flüchtlinge in Deutschland zu sprechen. Wir sollten uns auf die Lage in Syrien konzentrieren. Und alles andere kommt deutlich später.
Auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, warnt vor übertriebener Hoffnung auf Frieden und Demokratie.
Jetzt müssen wir mit einer langen Phase von Ungewissheit und andauernden militärischen Auseinandersetzungen rechnen.
Für den SPD-Politiker steht fest, solange die kriegerischen Handlungen weitergehen, bleibe der Schutzstatus der Geflüchteten in Deutschland unverändert.
Lissi Kaufmann über die Berliner Reaktionen auf den Sturz des syrischen Machthabers Assad. Und damit machen wir einen harten Bruch in dieser Sendung. Die Bilder der brennenden Kathedrale Notre-Dame in Paris gingen vor 5 Jahren um die Welt. In einer großen Feuersbrunst versank damals das Dach und der mittelalterliche Vierungsturm der Kathedrale. Frankreichs Präsident Macron versprach damals, Notre-Dame werde in 5 Jahren wiedereröffnet, und zwar schöner als je zuvor. Zumindest Ersteres ist geglückt. Vor der Sendung habe ich mit unserer Paris-Korrespondentin Caroline Düller gesprochen und über dieses vorgezogene Weihnachtswunder gesprochen.
Ja, also ob man das jetzt direkt als Weihnachtswunder bezeichnen muss, ist natürlich die Frage. Aber klar, also ich sag mal, die Bilder, die wir gestern gesehen haben von dieser Eröffnungsfeier und auch die Stimmung, die man schon so ein paar Tage vorher bei den Menschen in Paris gespürt hat, die ist natürlich einfach Wahnsinn, ne? Also viele Menschen, mit denen ich geredet habe, die sagten, ich hätte nicht gedacht, dass das in 5 Jahren möglich ist. Das sind natürlich unglaublich viele Faktoren, die da zusammengekommen sind. Das ist einmal die Tatsache, dass direkt auch nach dem Brand ja gleich so viele Spendenzusagen passiert. passiert sind. Und das ist aber vor allem das unglaubliche Herzblut, das diese 2000 Handwerkerinnen und Handwerker da in den letzten 5 Jahren reingesteckt haben, die ja mehr oder weniger Tag und Nacht daran gearbeitet haben. Und ich glaube, was Frankreich gestern so ein bisschen auch gemerkt hat, und das tut in Zeiten wie diesen, glaube ich, dieser Grande Nation, wie sie sich ja immer gerne nennt, ganz gut. Frankreich hat gesehen, wozu es fähig ist, wenn es zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist auch eine der schönen Botschaften, die von dem Tag gestern ausgeht.
Lassen Sie uns doch mal in die Kathedrale reingucken. Ohne diese Patina oder weniger prätentiös gesagt, ohne den Kerzenruß von Hunderten von Jahren, wie wirkt die denn?
Ich hatte tatsächlich jetzt noch nicht die Chance, persönlich reinzugehen. Ich habe aber natürlich Beschreibungen gehört von Kolleginnen und Kollegen, die dort waren, und Bilder gesehen. Und nach dem, was die erzählen, ist es tatsächlich atemberaubend. Ne? Also dieser Stein ist jetzt fast blond. Also das ist tatsächlich der Begriff, der hier immer benutzt wird. Pierre Blonde. Das heißt, diese Kathedrale, die als düster bekannt war, die strahlt jetzt richtig gehend. Wenn die Sonne scheint und das Licht durch diese bunten Fenster fällt, dann tanzen Lichtflecken, bunte Lichtflecken an diesen weißen Wänden. Es muss wahnsinnig beeindruckend sein. Auch zum Beispiel die ganzen Wandmalereien, die ja jetzt freigelegt wurden, die gereinigt wurden, erstrahlen in Farben, die eigentlich alle schon vergessen hatten. Eben weil genau einfach dieser Ruß und der Staub der Jahrhunderte da entfernt worden ist. Und das hatten die Architekten ja auch schon seit Monaten gesagt, dass die Gläubigen und auch die Besucherinnen und Besucher diese Kathedrale nicht wiedererkennen würden. Und nach dem, was man hört, haben die wirklich Wort gehalten.
Macron hatten wir schon angesprochen. Großer Tag also auch für ihn, die Eröffnung, oder zwei große Tage schon fast. Eine kleine Pause für ihn im innenpolitischen Chaos. Werden ihm denn diese triumphalen Bilder, das Zusammentreffen mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, was bringen innenpolitisch, oder ist morgen einfach wieder Business as usual, als wenn nichts passiert?
Also mein Tipp ist, dass morgen wieder Business as usual startet. Klar sind das triumphale Bilder, es sind wunderschöne Bilder, und natürlich tut es Macron und tut es auch den Französinnen und Franzosen gut, jetzt eben diese Gemeinschaftsleistung nicht nur zu sehen, sondern auch gemeinsam zu feiern. Auf der anderen Seite sind diese außenpolitischen Bilder, die Macron ja gestern auch generieren wollte, nicht zuletzt mit dem Dreiertreffen zwischen ihm, Donald Trump und Volodymyr Zelensky, nichts, was die innenpolitische Situation in Frankreich in irgendeiner Weise entschärfen könnte. Und insofern sind und waren diese 2 Tage Wiedereröffnung Notre Dame jetzt wirklich aus meiner Sicht genau das, als was sie in Frankreich immer bezeichnet wurden, nämlich eine Parenthèse, eine Klammer. Und ab morgen wird die innenpolitische Realität den Präsidenten ziemlich schnell wieder einholen, glaube ich.
Notre Dame in Paris ist wieder eröffnet. Informationen von unserer Korrespondentin Caroline Düller. In Hamburg ist gestern zum 22. Mal der Marion-Dönhoff-Preis vergeben worden. Er ist mit 20.000 Euro dotiert und zeichnet Menschen aus, die sich für internationale Verständigung und Versöhnung stark machen, wie es in der Ausschreibung der Zeit-Stiftung heißt. Dafür wurde der israelische Schriftsteller David Grossman geehrt, sowie mit dem ebenso hoch dotierten Förderpreis die Hilfsorganisation World Central Kitchen, die seit vielen Jahren Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgt, die Opfer von Krieg und Naturkatastrophen geworden sind. Von der Veranstaltung im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg berichtet Jens Büchsenmann.
Preisträger David Grossman musste man im annähernd vollbesetzten Saal und auf den Rängen wohl niemandem mehr vorstellen. Denn er ist Autor, Journalist und Friedensaktivist zugleich, der in Essays und Zeitungsartikeln die Situation in seiner Heimat analysiert. Als vielgefragter Gesprächspartner zum Krieg in Israel, Gaza und Libanon, als der er in einem kurzen Film vorab porträtiert wurde.
Der Überfall der Hamas und die Bombardierung des Gazastreifens belasten auch ihn schwer. Und doch kämpft er mit der Macht seiner Worte dafür, die Mauern aus Hass, Wut und Gewalt zu überwinden.
Weniger bekannt war für viele im Publikum das Wirken der Förderpreisgewinner World Central Kitchen, obwohl sie an über 100 Kriegs- und Katastrophenschauplätzen weltweit hunderte von Millionen Mahlzeiten kochen. Die Gründer und die Arbeit tausender Freiwilliger wurden ebenfalls in einem kurzen Film vorgestellt.
Inmitten des russischen Bombenterrors zwischen Trümmern und Verzweiflung, Helferteams von World Central Kitchen. Sie versorgen mit Nahrung und geben Hoffnung.
Die Laudatio für World Central Kitchen sprach Sarah Wiener, prominente Köchin im Fernsehen und in der Politik für gesunde Ernährung aktiv. Für die frühere Abgeordnete der österreichischen Grünen ist das Zusammenkommen um eine Mahlzeit auch Voraussetzung von Demokratie.
Der Gedanke daran war nicht nur, die Mägen zu füllen, Proteine, Vitamine und Kohlenhydrate zu servieren, sondern ein regionales, vielfältiges Mahl den Menschen zu kochen und zu servieren, die vertraute Geschmäcker hat, die sie tröstet.
Ihren Einsatz im Gazastreifen haben bereits 10 Freiwillige von World Central Kitchen mit dem Leben bezahlt. Auch in der Ukraine sorgt die Organisation direkt an der Front für kostbare Momente von Wärme und Nähe. Eine junge Ukrainerin beschrieb bei ihrer Danksagung, wie gerettet und angekommen sie sich fühlte am Ende ihrer 24-stündigen Flucht vor russischen Soldaten mit einem Becher Kakao von den Nahrungsaktivisten. Das hat den Hauptpreisträger des Marion-Dönhoff-Preises, David Grossmann, auf der Bühne zu Tränen gerührt, sodass er sein Redemanuskript wieder eingesteckt hat.
I listened to the wonderful people who spoke before me, and especially the young ladies from World Kitchen, and my heart melted.
Nachdem er die jungen Frauen von World Kitchen gehört hat, möchte er keine abstrakte, wohlformulierte Rede halten, sondern aus seinem Herzen sprechen. Der Autor sprach dann frei, sich immer wieder entschuldigend aus Sorge, zu lang zu sein, und zitierte Stellen aus dem Talmud, in denen es um den Zweifel geht und wie sich Menschen immer wieder selbst prüfen in ihrem Handeln. Iris Berben sprach die Laudatio. Die Schauspielerin engagiert sich seit ihrer Jugend für Israel und gegen Antisemitismus und beschreibt Grossmann als Freund, als Dichter und als Aktivisten.
Frieden ist die einzige Option. Das war und das ist seine Botschaft, auch heute, auch nach dem 7. Oktober.
Jens Büchsenmann berichtete aus Hamburg und damit zum Sport in den Themen des Tages. Ein norddeutsches Team war heute in der Fußball-Bundesliga noch gefordert, der VfL Wolfsburg. Und genau der hat heute gegen Mainz absolute Effizienz und große Comeback-Qualitäten gezeigt. Schalina Nocher.
Ja, sie lagen zurück immer und immer wieder, aber am Ende blieben die 3 Punkte zu Hause in Niedersachsen. Das 4:3 gegen Mainz, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Jörg Tegelhütter war für uns beim Spiel mit dabei.
Mitreißend, spektakulär und vor allem torreich war das Spiel zwischen den zuletzt 5-mal unbesiegten Teams aus Wolfsburg und Mainz. Die Gäste führten vor offiziell rund 20.000 Zuschauern 3-mal durch den Doppeltorschützen Nebel und durch Burkhardt. Doch Wolfsburg kam auch 3-mal zurück. Amura, Thomas und Wind sorgten jeweils für den Ausgleich und der Däne Wind in der 4. Minute der Nachspielzeit sogar für den 4:3 Endstand. Fazit: Wolfsburg feiert gegen starke Mainzer den 4. Sieg in Folge und ist plötzlich ein Europapokalkandidat.
In der 2. Liga gab es heute auch so eine Comeback-Geschichte, nur zum Leidwesen des Hamburger SV. Trotz zweimaliger Führung hieß es am Ende nur 2:2 gegen Darmstadt 98. Damit hat der SV wichtige 2 Punkte verloren und befindet sich mit punktgleichen Magdeburgern auf Rang 7 der Liga. Hamburgs Kapitän Sebastian Schonlau war nach der Partie aber gar nicht so unzufrieden.
Ich glaube, man kann zufrieden sein, ja. Es ging dann gerade in der 2. Halbzeit ging schon viel hin und her. Natürlich können wir den Lucky Punch irgendwo setzen. Trotzdem, Darmstadt hat auch noch die Chance beim Freistoß und den Nachschuss. Deswegen, ja, glaube ich, hätte für beide Mannschaften vielleicht ein Stück mehr drin sein können. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben heute das ganze Stadion mitgenommen. Ja, die Fans waren absolut da und haben uns gepusht. Und das war ganz wichtig heute.
Schonlau also okay mit der Leistung seiner Mannschaft. Braunschweigs Robin Krause allerdings, der war so gar nicht okay nach dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Aber okay, da gab es heute auch eine 0:5 Pleite.
Wir hatten ja gesagt vor dem Spiel, dass es darauf ankommen wird, eine gute Anfangsphase zu haben hier, weil wir wissen, was das Stadion für eine Wucht entwickeln kann. Ich habe dafür gar keine Worte. Es ist einfach schrecklich, was wir da abgeliefert haben. Nichts nach 11 Minuten, glaube ich, 3:0 zurück. Das ist schrecklich. Dann ist das Spiel ja durch.
Während die Fortuna Kontakt zu den Aufstiegsplätzen behält, wartet Braunschweig also noch weiter auf den ersten Auswärtssieg und verweilt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Alle Ergebnisse des aktuellen Spieltages plus natürlich die der jeweiligen Tabellen finden Sie jederzeit auf ndr.de/sport. Vom Fußball aber auch natürlich zum Beispiel vom Handball, wo der THW Kiel heute im Verfolgerrennen der Bundesliga nachziehen und mit 37:33 beim THSV Eisenach gewinnen konnte. Rudi Dautwitz mit den Details.
Was für ein Spiel mit so extremen Ausschlägen auf beiden Seiten. Kiel in der ersten Halbzeit überragend. Der Lohn, eine 23:16 Führung. THW Rechtsaußen Lukas Zerbe.
Da lief wirklich alles eigentlich. Wir haben jede Chance eigentlich reingemacht. Haben viele Tempotore gemacht, standen gut in der Abwehr. Torhüterparaden hatten wir da auch. Deswegen wussten wir auch, dass es vielleicht 2. Halbzeit nicht ganz so weitergeht.
Er sollte recht behalten. Plötzlich klappte bei Eisenach alles. Der Vorsprung schmolz auf 2 Treffer zusammen. Doch Eisenach konnte das hohe Niveau nicht halten. Und so gewinnt Kiel doch noch mit 37:33. Für Linksaußen Rune Dahmke ein extrem wichtiger Sieg.
Ja, ich glaube, hier muss man immer noch so ein bisschen
extra nehmen in Eisenach. Ich glaube, da werden viele, viele, vor allem auch Top-Mannschaften, richtig Probleme bekommen. Deswegen sind wir einfach froh, dass wir das hier jetzt abgehakt haben mit 2 Punkten. Super gut.
Denn schon in 3 Tagen steht mit dem Tabellenzweiten aus Hannover die nächste große Aufgabe bevor.
Ein letztes Mal in dieser Saison sind die Fahrer der Formel 1 in Abu Dhabi in ihre Rennwagen gestiegen. Achim Scheu hat das Wichtigste für uns zusammengefasst.
Emotional war es am Ende der längsten Saison der Formel 1-Geschichte mit insgesamt 24 Rennen. Zum einen, weil mit dem Sieg von Lando Norris der prestigeträchtige und finanziell lukrative Konstrukteurs-WM-Titel zum ersten Mal nach 1998 an McLaren geht. Zum anderen, weil Lewis Hamilton mit Platz 4 einen versöhnlichen Abschluss nach 12 Jahren bei Mercedes feiern konnte. Der Rekordweltmeister sitzt ab 2025 ja im Ferrari. Seit 3 Wochen bereits steht ja Max Verstappen als Fahrer-Weltmeister fest, Platz 6 zum Jahresabschluss für den jetzt 4-fachen WM-Champion im Red Bull. Erfolgreich auch das letzte Rennen für den einzigen Deutschen in der Formel 1 derzeit. Nico Hülkenberg im Haas wurde zum Saisonabschluss 8.
Vieles wird anders sein im kommenden März, wenn die Formel 1-Saison 2025-26 beginnen wird. Vieles bleibt aber auch, wie zum Beispiel die 24 Rennen, die gleichen Austragungsorte und es wird weiterhin keinen Grand Prix in Deutschland geben.
Soweit der Sport mit Charlene Janocha. Und soweit auch die Themen des Tages. Einen schönen Rest-Adventssonntag wünscht Peter Mücke.